Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Es ist Donnerstagabend und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Vorgebirgsmagazins. Heute geht es um ein großes Jubiläum. 100 Jahre Radio in Deutschland. Und am Schluss habe ich noch ein paar Tipps aus dem Vorgebirge für Sie. Ich darf Sie heute durch diese Stunde begleiten. Mein Name ist Claudia Merkle. Wer bist du denn? Ach so, ich? Oder wir sind wohl gemeint?
Im Radio, wie geht's dir denn heute Morgen?
Ja, so hörte es sich kürzlich aus der Eifel auf einigen Radiowellen an. Anlass war das Jubiläum 100 Jahre Radio in Deutschland. Und deshalb haben wir uns, das Studio Merten, in die Eifel begeben. Denn in Karl Urft gibt es einen Bunker, der in den 60er Jahren im Krisenfall als Ausweichsitz der NRW-Landesregierung entstanden ist. Und in diesem Bunker gibt es ein Rundfunkstudio, das aus der damaligen Zeit noch vollständig erhalten ist und mit der alten Technik seit ein paar Jahren wieder in Betrieb genommen wurde. Einige ehemalige Radiomacher und weitere Radiobegeisterte hatten kürzlich ein langes Wochenende von dort gesendet und das Thema 100 Jahre Radio in den Vordergrund gestellt. Otto Ganser hat sich mit dem Mikrofon im Bunker umgehört und mit einigen der Verantwortlichen gesprochen. Und da ganzjährig Führungen durch den gesamten Bunker angeboten werden, ist das sicherlich auch für viele aus unserer Region, Bonn-Rhein-Sieg, einen Ausflug in die Eifel wert. Aber hören Sie erst einmal rein.
Ja, jetzt bin ich hier im Bunker in Karl Urft und bei mir ist Christian Milling. Also für mich persönlich ist das eine Zeitreise in die 60er Jahre, was ich hier erlebe. Radio, wie zu der Zeit das gemacht wurde, das kann man hier tatsächlich leibhaftig erleben. Und hier wird das Radiomachen aus der Zeit zelebriert. Und hier nebenan ist das Radiostudio, das hier in den 60er Jahren entstanden ist. Das wurde damals vom WDR hier aufgebaut in dem Bunker, dem ehemaligen Ausweichsitz der NRW-Landesregierung. Und ja, diese Studie ist erhalten geblieben. Es ist noch gut in Schuss, ist gepflegt worden von euch. Wir haben es per Du geeinigt, Christian. Du bist eigentlich der Initiator dieser Aktionen, die über viele Jahre schon laufen. Es gab nur eine längere Corona-Pause. Aber ich will jetzt nicht zu weit ausholen. Ich möchte natürlich wissen, was du zu erzählen hast über das, was hier so passiert. Im Moment haben wir unter dem Motto 100 Jahre Radio in Deutschland ja eine wunderbare Sendefolge, die bereits seit dem letzten Freitag läuft. Und was wird hier konkret gemacht und wie läuft das ab? Wie kann man sich das vorstellen? Die alten Geräte, das alte Sendestudio ist in Betrieb, im Live-Betrieb.
Man muss eigentlich ein bisschen zurück in die Historie gehen. Der Bunker ist ja von privat übernommen worden vor 25 Jahren von der Familie Röhling. Und die haben irgendwann angefangen, hier Führungen anzubieten im Studio. Und im Rahmen dieser Führungen ist dann der Wolfgang Müller, auch ein ehemaliger Kollege der Deutschen Welle, hier vorbeigekommen und hat sich so eine Führung angeschaut und stand auf einmal in diesem Studio drin. Und hat dann gemerkt, ey, das ist ja wie bei mir auf der Arbeit vor 30 Jahren. Ich kenne das noch alles, hat eine Verstärkerkassette rausgezogen, sich das angeguckt. Und derjenige, der die Führung gemacht hat, der Herr Röhling, hat gesagt, was machen Sie denn hier? Und ich habe gesagt, ja, das ist mein Material, mit dem ich gearbeitet habe. Ah, kennen Sie sich damit aus? Ja, kenne ich aus. Und sind die zusammengekommen. Und er zusammen mit einem Freund, dem Philipp Witt, die haben hier über viele Jahre das Bunkerstudio wieder restauriert. Also die Röhren repariert, die Verstärker repariert, die Bandmaschinen wieder gangbar gemacht. Das lief ja auch alles seit Ende des Kalten Krieges nicht mehr, also 10, 15 Jahre. Und Geräte können sich auch kaputt stehen. Ja, die waren dann irgendwann fertig mit dem Studio und haben gesagt, ja, so ein Radiostudio ist ja toll, aber ein Radiostudio wird ja erst zum Radiostudio, wenn auch Radio drin gemacht wird. Da hatten wir 2019 das erste Mal die Idee, die Eifler Radiotage zu machen, zu 70 Jahre UKW-Rundfunk. Ja, und daraus ist dann Selbstläufer geworden, haben wir danach 30 Jahre Mauerfall gemacht. Dann kam Corona leider und im Frühjahr diesen Jahres gab es da das große Unterhaltungswochenende. Und ja, wo kann man besser 100 Jahre Radio feiern als in einem 60 Jahre alten Hörfunkstudio? Und wir machen an diesem Wochenende programmlich eine Mischung aus Radiothemen und Unterhaltung, dass sich so die Waage hält, ein bisschen freakig über die Geschichte des Rundfunks erzählen, interessante Geschichten, aber auch interessante Musiksendungen. Und ja, diese Mischung wollen wir 4 Tage lang, 54 Stunden insgesamt, dann halt mit Technik der 60er Jahre zelebrieren.
Ja, und diese Technik muss ja in Schuss gehalten werden. Erhaltet ihr das denn jetzt aktuell selbst noch in Schuss oder habt ihr noch andere Leute, außer diejenigen, die sich in den Anfangszeiten darum gekümmert haben?
Das machen wir halt im erweiterten Kreis. Philipp und Wolfgang sind immer noch dabei. Wolfgang geht jetzt auch schon auf die Mitte 80, Ende 80 langsam zu. Der sagt, er möchte langsam in die zweite Reihe treten. Philipp mit knapp 30 ist natürlich vorne mit dabei und dazwischen gibt es ganz viele Menschen, auch die im professionellen Alltag im Rundfunk arbeiten, die sich für dieses Studio interessieren und es ins Herz geschlossen haben. Und wir gucken halt, dass wir das die nächsten Jahre dann halt sowohl technisch, aber auch im Einsatz immer mal wieder zum Leben erwecken.
Es sind ja auch viele ehemalige Radiokollegen hier, die schon längst im Ruhestand sind, sind hier von den verschiedensten Rundfunkanstalten. Ich habe hier auch Kollegen, die ich noch selbst kenne, die im Laufe der Jahre schon mal dabei waren vom Deutschlandfunk. Und dann gibt es hier viele von anderen Landesrundfunkanstalten. Wie kommt ihr denn an diese Leute heran? Durch Mund-zu-Mund-Propaganda oder kommt das durch die Internetseite, die ihr betreibt, wo es ja auch viel dann zu lesen gibt oder in anderen Medien? Wie kommt das eigentlich, dass man in Kontakt kommt? Oder hast du selbst viele Kontakte zu Radiomachern?
Ja, also berufsbedingt habe ich natürlich auch Kontakt, aber das war so ein Selbstläufer, das ist ja Schneeballsystem. Also ich habe den Andreas Knedlik, ich erinnere mich noch, er wohnt ja in Bayern, und bei den ersten Radiotagen zu 80 Jahre UKW hat er sich einfach die 600 Kilometer ins Auto gesetzt und ist hier hingefahren, um das mal live zu sehen, für einen Nachmittag und abends wieder zurück. Und hat gesagt, ich hätte das so bereut, wäre ich nicht vorbeigekommen. Ja, und daraus wurde ein Schneeballsystem. Er als Mitarbeiter vom Bayerischen Rundfunk kennt dann wieder den und das dann mal so ein bisschen gestreut. Und ja, bei den zweiten Eifler Rundfunktagen waren wir dann echt ein Team von 25 Leuten fast.
Ja, diese Sendungen, die laufen ja immer rund um die Uhr, oder wie ist es dieses Mal?
Also im Frühjahr beim großen Unterhaltungswochenende haben wir rund um die Uhr gesendet. Wir haben uns diesmal entschlossen, zwischen 1 Uhr nachts und 8 Uhr morgens Sendepause zu machen. Da übernehmen wir ein Musikprogramm von außerhalb, einfach auch mal um durchzuatmen. Aber dafür haben wir es dann halt von 3 auf 4 Tage erweitert, das Programm, und senden halt jetzt entsprechend dann bis Montagabend 18 Uhr.
Es müssen ja viele Gesetze, Vorschriften beachtet werden bezüglich Mediengesetze. Wie fällt sich das damit? Das hängt ja auch damit zusammen, welche Sender benutzt werden, welche Verbreitungswege genutzt werden. Wie läuft das? Das ist doch wahrscheinlich auch mit viel Bürokratie verbunden.
Ja, in den ersten, die ersten 2 Veranstaltungsradios haben wir selbst noch eine Veranstaltung drumherum stattfinden lassen, wo wir dann halt auch erweiterte Führungen angeboten haben. Wanderungen gab es, und das ist aber dann halt durch die nächsten Planungen, durch Corona alles zerschlagen worden. Und darum haben wir Anfang dieses Jahres gesagt, okay, wir ändern das Konzept ein bisschen, gehen primär in den Webbereich und senden nach wie vor auf Kurzwelle. Hatten aber diesmal das Glück, dass sehr viele andere Medien gefragt haben, ey, das ist so eine schöne Sache, können wir die Sendung nicht übernehmen und 1:1 weiterverbreiten? Und so sind wir halt in Luxemburg auf einem offenen Bürgerradio, auf einem freien Radio, auf deren UKW-Kette die ganze Zeit empfangbar. Rheinland-Pfälzische offene Kanäle, Fernsehen übertragen unser Videosignal. Radioprogramm auf DRB Plus überträgt uns in Rheinland-Pfalz. Wir sind im Rundfunkmuseum Kamen auf deren lokaler Mittelwelle. Am Wochenende wird ja da auch geöffnet sein. Und Radio zelebriert, sodass man uns im nächsten Umfeld um das Museum hören kann. Ja, und so finden wir dann halt die Verbreitung, die uns freut, aber an der wir nicht schuld sind.
Gab es denn irgendein Highlight in den letzten Jahren, wo du sagen kannst, das ist etwas Einmaliges, das war etwas Besonderes, als entweder als Studiogast oder überhaupt als Information, was hier dann rübergebracht werden konnte?
Es gibt so viele schöne Momente. Das Erstaunlichste finde ich, wir kommen hier, ohne dass wir jemals im Berufsleben miteinander zusammengearbeitet haben, weil es sind Kolleginnen und Kollegen von verschiedenen Rundfunkanstalten, vom NDR bis zum Bayerischen Rundfunk, HR, WDR, SWR, HR, die kommen zusammen und die Zahnrädchen funktionieren einfach, weil jeder das Medium Radio liebt, jeder weiß, was er oder sie zu tun hat und es ist so, es fühlt sich so an, als hätten wir über Jahrzehnte zusammengearbeitet, jeder Handgriff sitzt, die Kommunikation funktioniert, das ist erstaunlich.
Wie läuft das denn in Zukunft? Ist das möglich, das weiter so zu betreiben, noch einige Jahre? Gibt es da noch genug Interesse oder flaut das doch schon ein bisschen ab? Wie verhält sich das eigentlich? Es sind doch schon etliche Jahre, wo ihr auf Sendung seid.
Die ersten Radiotagen waren 2019 zweimal, dann gab es halt 3 Jahre Pause und 2023 jetzt die Ausgabe 3 und 4. Ob die nächste Ausgabe schon im nächsten Jahr sein wird oder erst 2027 oder irgendwo dazwischen, kann man im Moment nicht sagen. Wir wollen das jetzt auch erstmal hier ordentlich über die Bühne bekommen und dann mal durchatmen und sammeln. Es ist halt auch viel Arbeit. 54 Stunden analoges Radio heißt, dass man mal mindestens Musik für 54 Stunden Radio von digitalen Tonträger in die analoge Welt auf Band kopieren muss. Das ist 1:1. 54 Stunden Programm ist 54 Stunden Musik, also 54 Stunden Kopierarbeit. Zu den 54 Stunden Kopierarbeit kommt dann nochmal die Konfektionierarbeit, also die Bänder müssen geteilt werden, damit der Techniker auch weiß, okay, hier endet ein Musiktitel, hier kommt ein neuer, dann kommen noch die Beitragsproduktionen dazu. Also ich weiß nicht, wir haben bestimmt da 1000 Stunden Arbeit reingesteckt, alle zusammen, vom Catering, von der Planung, vom Buchen von Übernachtungen. Da jetzt zu sagen, wir machen das gleich in 3 Wochen wieder, wäre zwar schön, aber wir müssen jetzt mal gucken, gibt es einen Anlass und wann machen wir es?
Ja, das ist also purer Idealismus und alles ehrenamtlich gestaltet, da gibt es auch kein Geld für.
Nee, also wir sagen, wir helfen dem Bunker hier, weil das ist eine tolle Einrichtung und legen ein bisschen was zusammen, dass auch hier natürlich, dass wir hier sein dürfen und die Familie Röhling, das ja auch alles in Schuss hält, wir da ein bisschen was zutun, aber wir selbst haben keine Werbesponsorings, wir machen das alles nur zum Spaß an der Freude.
Es ist jedenfalls eine Bereicherung der Medienlandschaft, auch wenn es im kleinen Rahmen ist, aber doch im größeren Rahmen wird es ja ausgestrahlt, wenn man an die Kurzwellen denkt oder übers Internet und dann noch mit Videobegleitung, sodass man das auch sehen kann. Und das ist schon spannend, wer sich für das Medium Radio interessiert. In diesem besonderen Radio sozusagen ist das ziemlich einmalig. Ja, Christian Milling, ich danke dir ganz herzlich, dass ich das Gespräch mit dir führen konnte. Wünsche dir weiterhin viel Kraft für die nächste Zeit und für die nächsten Sendungen, dass es wieder funktioniert. Ich würde mich selbst persönlich sehr freuen, wenn es wieder zu sehen und zu hören ist, das Bunkerradio, die Eifler Radiotage hier aus Kallurft. Alles Gute.
Herzlichen
Dankeschön.
Dank fürs Interesse. Vielen Dank für den Besuch.
Dankeschön. Philipp Witt ist bei mir. Philipp, du machst in der Regel immer die Technik hier im Bunkerradio. Wie hast du das gelernt? Du bist doch noch ein relativ junger Mensch und das wundert mich eigentlich. Da muss man auch sich mit befassen. Erstmal mit dieser Technik aus den früheren Zeiten, aus den 60er Jahren stammt das ja alle.
Ja, das kam durch einen relativ großen Zufall. Der Kollege Wolfgang Müller, der ja auch mit mir hier dieses Studio mit wiederhergerichtet hat, ist ja, ich sag mal, wohnhaft schräg gegenüber von meinen Eltern und man kannte sich daher. Und als der Wolfgang dann hier auf das Studio aufmerksam wurde, sagte er, hier willst du nicht mitkommen, weil wenn ich das als betagter Mensch alleine mache, das schaffe ich nicht. Also ich bräuchte da Hilfe bei. Und so bin ich dann irgendwann mit ihm das erste Mal hierher gekommen und dann hat man sich das angeschaut. Und ich fand es total faszinierend, weil ich mich generell für Technik jeglicher Art eigentlich interessiere. Und ja, so kam es eben zustande, dass wir hier zu zweit angefangen haben, uns mit dem Studio auseinanderzusetzen. Und das Wissen selbst kam eben teilweise dann vom Wolfgang oder eben auch, durch Selbststudium, was so Planunterlagen und solche Sachen angeht. Genau, so ist es zustande gekommen.
Ja, jedenfalls, das finde ich persönlich sehr faszinierend und bewundernswert, dass hier mit der Begeisterung Radio gemacht wird, mit vielen, vielen jungen Leuten auch. Es sind natürlich auch einige pensionierte, ehemalige Radiomacher mit dabei. Aber eben kam die Frage von meinem Kollegen Dietmar Ballner, wie kommt ihr an die Röhren, wenn mal eine Röhre kaputt ist? Das wird ja teilweise noch mit Röhren betrieben, dieses alte Studio, das Sendestudio.
Ja, genau, das ist richtig. Das Studio wird vollständig mit Röhren betrieben. Also es gibt in keinem einzigen Signalweg einen Transistor. Es sind ausschließlich Röhren dort, sogar in den Bandmaschinen, die Entzerrverstärker sind alle Röhren betrieben. Wir haben tatsächlich das große Glück gehabt, dass zwar einige Dinge defekt waren, aber es waren außer in einem Fall tatsächlich nie die Röhren. Weil auch wenn man gerne schon mal hört, ach, die Röhren, die gehen ja dann irgendwann kaputt und keine Ahnung wie, das ist hier tatsächlich nicht wirklich der Fall gewesen. Denn in diesen Rundfunkverstärkern sind ja auch immer Langleberöhren drin. Die gab es ja damals in verschiedenen Kategorien. Und hier sind eben natürlich einheitlich, so wie das auch gefordert war vom IRT damals, diese Langleberöhren mit engerem Toleranzbereich und so weiter verbaut. Und die halten wirklich lange. Wenn wir dann doch mal Röhren brauchen, ist es mittlerweile zum Glück so, dass man insbesondere auf eBay einen sehr großen Markt findet, wo man die meisten Röhren relativ gut bekommt. Aus alten Lagerbeständen als Neuteil, sodass man sich da gut helfen kann. Ich persönlich habe aber aus dem Grund, dass man ja nicht weiß, wie lange das denn der Fall ist, einen gewissen Vorrat angelegt mit Originalröhren von den deutschen Herstellern oder von den europäischen Herstellern, damit man einfach was hat, falls mal wirklich eine Röhre defekt ist. Aber wie gesagt, das ist bisher zum Glück in den über 10 Jahren, wo ich das Studio hier kenne, auch nur einmal vorgekommen.
Ja, erstmal vielen Dank. Ja, Dietmar, hast du noch eine weitere Frage dazu?
Ich habe noch eine Frage dazu mit den Röhren. Was macht man jetzt, oder sagen wir jetzt, wenn die eine Röhre, die vielleicht dann doch mal den Geist aufgibt, nicht mehr zu kriegen ist? Kann man eine ähnliche Röhre nehmen oder geht das nicht?
Das kommt sehr darauf an, was das für eine Röhre ist. Es gibt natürlich immer Vergleichstypen, auch von verschiedenen Herstellern, die dann elektrisch austauschbar sind, die aber dann eine andere Bezeichnung haben, weil sie zum Beispiel aus den USA kommen oder dergleichen. Da muss man sich dann schon mal ein bisschen informieren. Es gibt auch Datenbücher, die wir glücklicherweise auch hier haben, da der Wolfgang die damals aufgehoben hatte, wo man eben wirklich Vergleichslisten hat, Hersteller und Röhrentype. Und ich meine, im allerletzten Notfall könnte man sich noch die Datenblätter nehmen und schauen, dass man etwas findet, was den gleichen Sockel hat und die gleiche Belegung hat und von den Daten her halbwegs passt. Aber wie gesagt, das ist also bisher zum Glück nicht nötig gewesen. Da haben wir sehr viel Glück gehabt.
Nach dem Motto, ich habe eine Lösung, aber sie passt nicht zum Problem.
Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass diese Langleberöhren, wie zum Beispiel die EF804S, wie sie in den Mikrofonverstärkern vorkommt, ist eine Telefunkenröhre. Die wird tatsächlich normalerweise im Internet relativ wenig nachgefragt, wenn sie angeboten wird, weil die Leute halt nicht wissen, dass es eigentlich die bessere Röhre zur EF804 ist. Die normale Röhre EF804, die bekommen sie quasi kaum. Aber die 804S, die bekommen sie dann wiederum gut. Das ist teilweise sehr interessant, aber für uns doch recht vorteilhaft.
Ja, das war jetzt alles etwas für Radiospezialisten.
Am besten behalten Sie das für sich.
Ja. Ja. Vielen Dank, Philipp.
Sehr, sehr gerne. Viel Spaß noch.
Ja, und jetzt ist bei mir Andreas Knedlik. Ja, Andreas, du warst ja auch kürzlich bei mir im Studio Merten und da hast du mich ja auch für deine Internetseite interviewt als Zeitzeuge. Und du hast auch viele Sachen von mir mitgenommen, unter anderem unser gesamtes Archiv vom Bürgerradiostudio Merten hast du auch dann von mir schon in digitaler Form bekommen und einige andere in analoger Form von anderen Sendungen. Aber darüber wollen wir jetzt heute nicht sprechen, sondern ganz kurz vielleicht noch etwas. Du bist ja dieses Wochenende, dieses lange Radiowochenende überwiegend in der Technik. Du begleitest die Technik und alles, was damit zusammenhängt. Ja, wie kommt diese Begeisterung? Du bist ja selbst Radiomann, aber die Begeisterung für diese alte Technik,
Das hat jetzt bei mir eigentlich mit dem Alter gar nichts zu tun, sondern mit der Tatsache, dass man halt ganz anders arbeitet, als wenn ich nur mit PCs und digitalen Systemen arbeite. Ich würde das jetzt im Alltag nicht eintauschen wollen, weil die Vorteile schlicht und ergreifend ganz, ganz krass überwiegen. Aber jetzt herzugehen und mal zu sagen, man macht als Aktion das komplett mit Band und Schallplatten, hat einfach, das reizt einem nochmal ganz anders in den Abläufen und man muss auf andere Dinge achten und man muss einfach mehr im Kopf arbeiten auch. Also das geht sowohl zeitliche Planung, weil halt da nicht steht, wie viel Zeit einem noch übrig bleibt, sondern das muss ich mitbedenken immer alles. Wenn ich pünktlich in die Nachrichten kommen will, und das ist natürlich schon der Anspruch, das auch zu machen, weil wir professionell Radio machen wollen, oder aber eben auch zu schauen, liegt da jetzt gerade auf dem Regler genau das, was ich brauche, und welchen Regler muss ich nehmen, weil das sind halt so Dinge, die in der Digitaltechnik, ja, sagen wir mal, im Ablauf einfacher sind. Ja.
Ja, du begleitest das ja die ganzen Tage. Du bist ja nicht Tag und Nacht, aber machst hier sozusagen ganze Schichten.
Naja, Schichten haben wir jetzt nicht bei uns, dass wir irgendwie sagen, du stehst jetzt irgendwie 6 Stunden in der Sendung und dann kommt der Nächste mit seinen 6 Stunden. Wir haben das kleinteiliger gemacht, dass sich das ein bisschen verteilt, weil sich halt auch Teams bilden, wo man sagt, die machen das zusammen und die machen das zusammen. Und dann sind halt hier 2 Stunden, da 2 Stunden und dazwischen hat man Pause oder was auch immer.
Ja, du freust dich auch jedes Mal, wenn die Eifler Radiotage aktiv geworden sind, dabei zu sein. Habe ich das Gefühl, dass du auch in Zukunft dabei sein möchtest?
Ja, wobei wir, also das kann ich schon mal so sagen, ich glaube, es wird ein bisschen dauern, bis wir dann jetzt wieder was machen. Weil, also aus 2 Gründen. Erstens, die Organisation ist einfach ein Wahnsinnsaufwand im Vorfeld, das Team zusammenzutrommeln.
Ja, das sagte Christian Mielinger mir schon.
Genau. Und andererseits, wenn man es übertreibt, dann verliert es den Reiz. Und wenn wir jetzt irgendwie sagen, wir machen das alle halbe Jahr, dann irgendwann sagst du, oh ja, also jetzt haben wir es doch so oft gemacht, nee, jetzt wollen wir irgendwie nicht mehr. Und ich glaube, das muss man verhindern, ja, dass dieser Reiz verloren geht. Und ich denke, deshalb werden wir erst nächsten Herbst wieder was machen. Ja, aber ja, um die ursprüngliche Frage zu beantworten.
Ja. Die Begeisterung bleibt.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Ich danke dir, Andreas, und weiterhin viel Freude bei dieser besonderen Radioarbeit.
Gerne, danke.
Dankeschön.
Danke für den Bericht aus dem Bunker. Und gleich nach Donna Summer on the Radio folgt noch ein Resümee zu den Eindrücken im Bunker.
Ja, Dietmar, du warst mit mir im Bunker in der Nordeifel in Urft und hast das ja auch mit begleitet. Wie war das für dich denn? War das nicht beklemmend? Wir waren ja schließlich in einem Bunker, der für einen ganz ernsten Zweck gedacht war früher mal.
Also für mich war das faszinierend. Das war erst vielleicht ein bisschen beklemmend, aber wie ich das dann alles sah, das war Faszination pur. Was ich auch außergewöhnlich fand, wenn man in einen Bunker geht, dann geht man normalerweise davon aus, ich gehe jetzt irgendwie unter die Erde.
Genau.
Und dort wird dann der Bunker sein. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Es ging gefühlt circa 2,5 bis 3 Etagen nach oben und dann durch endlose Gänge durch, bis man irgendwann dann mal an diese Studioräume kam. Das war faszinierend. Das war wie als Eintreten in eine andere Welt.
Für mich war das eine Zeitreise in vergangene Zeiten. Ich habe ja schließlich 1966 beim Deutschlandfunk in Köln angefangen und habe auch im Live-Sendebetrieb so ein Studio, was ich da vorgefunden habe, erlebt, was genauso ausgesehen hat mit analoger Technik, die es ja damals nur gab, mit Bandmaschinen, Plattenspieler und alles das, was damals möglich war. So wurde Radio natürlich noch viel mehr mit der Hand gemacht. Ja, und das ist die Herausforderung, was diese Leute, diese Radiofreaks im Bunker in der Eifel ja nun versucht haben, alles umzusetzen mit diesen Geräten.
Nicht nur versucht und, haben, sie haben es bestmöglich gemacht.
Ja, ne? Und sehr gut. Absolut. Hingekriegt. Und da hören wir ein gutes Beispiel jetzt mal kurz rein. Da laufen die Nachrichten und nicht erstrecken am Anfang der Nachrichten, da sind ganz lange Pausen und da kommt noch ein ganz bestimmtes Geräusch, was Sie gar nicht mehr kennen, aber das können wir gleich aufklären.
Lassen Sie sich überraschen.
Wir geben Ihnen die genaue Zeit. In 10 Sekunden ist es 13 Uhr. Noch 5 Sekunden. Hier sind die Eifeler Radiotage. Wir bringen Nachrichten.
Genau so hat es sich angehört in diesen Tagen, wo dort live aus dem Bunker gesendet wurde. Die Eifeler Radiotage mit einem Programm zum Schwerpunkt 100 Jahre Radio in Deutschland. Ja, das war das Besondere, diese Pausen in den Nachrichten am Anfang. Und dann der Gong. Man muss dazu sagen, der Gong.
Außergewöhnlich. Ja. Erstmal guckt dieser Mensch durch die Scheibe.
Ja.
Das sind ja zwei Räume. Da einmal, wo die Regie ist und da, wo die Nachrichtensprecher sitzen. Dazwischen ist eine Scheibe, damit die Töne sich nicht übertragen. Und hat dann mechanisch mit der Hand so richtig einen schönen Gong angeschlagen. Nichts mit Elektronik, alles analog und mechanisch.
Ja.
Fantastisch.
Und genauso habe ich das selbst auch noch erlebt in meinen früheren Jahren beim Rundfunk. Und ja, das ist eine völlig andere Welt. Und ich sagte es ja eben schon, eine Zeitreise, die unwahrscheinlich beeindruckend war für mich und für dich, Dietmar.
Absolut,
auch.
Absolut. Ich habe den Tag also wirklich genossen. Und ich freue mich jetzt schon wieder drauf, wenn das irgendwann in absehbarer Zeit mal wieder ist, möchte ich auf jeden Fall wieder hin. Und auch die Stimmung unter den Leuten da, ein Miteinander, das passt alles, wie das der Christian Milling auch schon sagte, von Norden, von Süden, das ist alles eine große Familie und das ist faszinierend.
Ja, gut. Wir kommen jetzt langsam zum Schluss und wir verabschieden uns schon mal Otto Ganser und
Dietmar Wallner.
Wir übergeben dann gleich in einigen Minuten weiter an Claudia Merkler mit den Veranstaltungstipps. Und wir möchten aber nicht versäumen, jetzt noch mal einen kurzen O-Ton von den Eifeler Radiotagen aus dem Bunker in der Nordeifel zu hören.
Eifeler Radiotage.
Es gibt keinen Hörer mehr. Wir haben auch nur noch ein paar Minuten Zeit. Hallo? Da ist niemand mehr.
Aus dem Bunker in Urft. Hier sind die Eifeler Radiotage.
Das war's mal wieder für heute. Das war das Vorgebirgsmagazin aus Ihrem Studio Merten. Die Reportage führte Otto Ganser. Dietmar Ballner hat ihn dabei begleitet und auch den Rückblick zum Besuch im Bunkerradio führten die beiden. Und ich habe sie heute durch diese Sendung begleitet. Mein Name ist Claudia Merkle. In der nächsten Sendung, das ist aber erst am übernächsten Donnerstag, also in 2 Wochen, dann sprechen wir mit dem Breninger Hans-Peter Schneider über seine Aufzeichnungen von hiesigen Zeitzeugen zum Zweiten Weltkrieg. Ihnen wünschen wir jetzt noch einen angenehmen Abend mit dem Programm von Radio Bonn-Rhein-Sieg und sagen Tschüss, bis in 14 Tagen. Danke fürs Zuhören und für Ihre Zeit.
Unsere Studiomärkten-Hotline
022 27 46 76.
E-Mail studio.merten@t-online.de
und im Internet studiomerten.de.